Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Max Ropers und Fabian Knottnerus.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knottnerus und ich freue mich, wie schon in den letzten Wochen, Lennart Gens an meiner Seite zu begrüßen.
Moin, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Sehr schön, und wir haben, wie die letzten Woche, ein buntes Potpourri an Themen für euch vorbereitet. Wir haben unter anderem einen Kadercheck von Borussia Dortmund mit einem sehr, sehr wilden Gerücht um Virgil van Dijk. Können wir da näher dazu kommen. Dann haben wir den VfB Stuttgart im Programm, die an Rafa Silva von Benfica Lissabon interessiert sein sollen. Und dann haben wir noch zwei kleine Gerüchte, einmal um Jamie Leveling und um Jiří Pavlenka von Werder Bremen. Wir starten mit dem Kadercheck von Borussia Dortmund. Das ist auch der Großteil des Podcasts diese Woche. Und da muss man ja sagen, auch wenn das direkte Champions-League-Duell gegen Leipzig verloren wurde und es jetzt danach aussieht, dass der BVB die Saison auf Platz 5 beendet, können sie trotzdem mit der Champions-League planen nächste Saison aufgrund dieser Reform und aufgrund des guten internationalen Abschneidens der deutschen Teams, was die 5-Jahres-Wertung angeht. Dadurch bekommt wahrscheinlich die Serie A und sehr wahrscheinlich auch die Bundesliga einen 5. Champions-League-Startplatz in der kommenden Saison. Heißt, sie können mit der Champions League planen, und das nehmen wir jetzt mal als Anlass, um zu schauen, wie sie diesen Kader, ihren Kader im Sommer umbauen können, sollten, müssten. Da sind natürlich noch sehr viele Fragezeichen dabei, aber wir wollen euch da einmal einen kleinen Überblick geben, was jetzt gerade schon Stand ist, was ist fix und was sein könnte.
Genau. Ich glaube, wir sind uns einig, dass da einiges passieren muss, weil klar, Champions League sah dieses Jahr ganz gut aus, jetzt aktueller Stand Halbfinale, aber gerade die Leistungen in der Bundesliga, gerade gegen die direkten Konkurrenten auch, waren teilweise dann schon sehr hinter den Erwartungen. Deswegen sind wir uns, glaube ich, einig, dass da im Sommer einiges passieren muss, und deswegen gehen wir jetzt mal so ein bisschen Position für Position durch, gucken überall, wie ist der aktuelle Stand, wer ist da, wer ist auch nächstes Jahr noch da, wer könnte gehen und wer könnte kommen, einerseits eben um die Spieler, die gehen, zu ersetzen, aber eben auch um den Kader noch darüber hinaus zu verstärken.
Richtig. Und um euch mal erstmal einen Überblick zu geben, fangen wir mit den Fakten mal kurz an. Was ist fix? Was passiert Stand jetzt auf jeden Fall? Und das wären zum einen 5 Verträge, die bei Borussia Dortmund auslaufen. Unter anderem natürlich die Routiniers Marco Reus, Mats Hummels. Dann haben wir noch 2 Rechtsverteidiger, Marius Wolf und Matteo Morey, dessen Verträge auslaufen, und von Antonios Papadopoulos läuft der Vertrag ebenfalls aus. Da gibt es Stand jetzt natürlich unterschiedliche Wasserstandsmeldungen, was die Verhandlung angeht, aber offiziell wurde noch keiner dieser Verträge verlängert. Es wurde aber auch noch bei keinem gesagt, da wollen wir nicht verlängern. Also ist bei allen noch möglich, dass sie bleiben, es ist aber auch bei allen möglich, dass sie gehen. Dann waren 3 Spieler verliehen vom BVB, die Stand jetzt ebenfalls zurückkehren. Das ist einmal Giovanni Reyna, verliehen aktuell an Nottingham Forest, hat da vorher seinen Vertrag bis 2026 um ein Jahr verlängert. Dann Tom Rothe, aktuell Holstein Kiel, steigt wahrscheinlich mit den Störchen in die Bundesliga auf. Und dann noch Soumaila Coulibaly, verliehen an Royal Antwerpen. Die besitzen aber eine Kaufoption, die auch noch nicht offiziell gezogen wurde, beziehungsweise auch noch nicht gezogen wurde. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch 2 Leihdeals, die beim BVB auslaufen, und das wäre zum einen Jadon Sancho und Ian Madsen, mit denen man auch verlängern oder weitermachen möchte. Man möchte sie halten, aber auch da gibt es noch nichts Offizielles. Das ist so kurz zusammengefasst, hoffentlich kurz für euch, der Stand der Dinge, was bei Borussia Dortmund Sache ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Position für Position durch. Möchtest du es kurz machen im Tor, oder soll ich es kurz machen im Tor?
Es ist eigentlich egal, weil es wird sehr kurz. Gregor Kobel ist die Nummer 1. Gregor Kobel wird die Nummer 1 bleiben. Ich sehe auch keinen Verein aktuell, keinen Top-Club international, der einen neuen Torhüter sucht. Deswegen gibt es da auch, glaube ich, relativ wenig Gefahr für Dortmund, dass große Angebote reinkommen dürften für Kobel in diesem Sommer. Und deswegen, glaube ich, können wir da die BVB-Fans beruhigen. Das wird auch im nächsten Jahr Gregor Kobel sein, der da zwischen den Pfosten stehen wird.
Richtig. Dann gehen wir zur ersten Baustelle und womöglich auch mit zur größten, und zwar die in der Innenverteidigung. Sollte der Vertrag mit Mats Hummels nicht verlängert werden und sollte Antwerpen die Kaufoption für Coulibaly ziehen, hätte der BVB mit Niklas Süle und Schlotterbeck lediglich 2 etatmäßig gelernte Innenverteidiger für die kommende Saison im Kader. Logischerweise viel zu wenig.
Viel zu wenig, auf jeden Fall. Und da gab es dann nämlich jetzt dann passend dazu das sehr wilde Gerücht um Virgil van Dijk. Das ist Anfang der Woche so ein bisschen aufgeploppt. Da hat nämlich der englische Mirror berichtet, dass Dortmund einer von vielen Vereinen sind, die an Virgil van Dijk interessiert sind. Und sie sollen sogar, das stand so im Bericht, so ein bisschen dieses Rennen anführen. So, jetzt muss man gleich erstmal für alle, die gerade zu Hause aus den Sitzen fallen, sagen, der Mirror ist eine ziemlich wilde Quelle, also ist so ein Boulevardblatt aus England, die auch sehr viel Sachen schreiben, die ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Deswegen ist das jetzt noch nichts, wo man irgendwie, weiß nicht, wenn es jetzt ne, Fabrizio Romano, die Marca, man kennt die Quellen, die ein bisschen besser sind. Das ist jetzt noch nicht so, dass es deswegen sehr konkret ist. Es ist aber trotzdem natürlich Anlass, darüber zu reden.
Es zumindest für euch einzuordnen.
Genau.
Also ich glaube, da kann jeder selbst relativ schnell auf eine gewisse Art und Weise seine Meinung zu bilden. Aber wir haben uns da auch mit unserem UK-Experten zum Beispiel unterhalten und da nach seiner Expertise gefragt, wie es generell mit einem Abgang von Van Dijk bei Liverpool aussieht und so weiter und so weiter. Also der Mirror ist jetzt nicht die seriöseste Quelle, hast du ja schon gesagt, ist aber jetzt auch nicht so ein komplettes Boulevardblatt wie die Sun. Also die unterscheiden sich schon, aber man sollte das, wie du schon richtig gesagt hast, mit Vorsicht genießen.
Genau, und noch war ja erstmal da auch nur zu lesen, dass Dortmund das Rennen anführt, aber es war eben auch noch nicht von irgendwelchen Verhandlungen, Gesprächen die Rede, deswegen ist es alles noch sehr vage, aber ganz unwahrscheinlich, dass Van Dijk Liverpool verlässt, ist es eben nicht. Van Dijk hat noch Vertrag bis 2025, im Sommer also nur noch ein Jahr. Und es hängt eben auch viel bei ihm mit der Personalie Jürgen Klopp zusammen. So, der wird den Verein auch verlassen. Und Van Dijk und Klopp sind eben einfach ein Gespann, ja, was die letzten Jahre geprägt hat bei Liverpool. Und es ist durchaus wahrscheinlich, das hat uns unser England-Experte auch nochmal bestätigt, dass Van Dijk im Sommer den Verein verlassen wird. Es sieht ja alles danach aus, dass Arne Slot neuer Trainer bei Liverpool wird. Also es ist ein Landsmann von Van Dijk, muss man erstmal dazu sagen. Das heißt, es ist schon auch gut möglich, dass er seinen Landsmann auch als Kapitän in Liverpool behalten möchte. Aber trotzdem hat man irgendwie im Umfeld von Liverpool aktuell wohl auch das Gefühl, dass Van Dijk wohl gehen könnte.
Richtig, er wird im Sommer 33. Da könnte es generell mit Salah und Robertson zum Beispiel zusammen zu einem größeren Umbruch kommen. Letzte Saison gab es ja schon den Umbruch im Mittelfeld unter Klopp. Der wird jetzt wahrscheinlich oder könnte wahrscheinlich fortgeführt werden mit dann diesen drei Spielern, die natürlich Top-Leistung gebracht haben, aber auch selber mit Verletzungen zu kämpfen haben, mal Leistungsschwankungen haben. Also ganz unumstritten sind sie dann auch nicht mehr. Und es ist jetzt, hat der UK-Experte bei uns auch gesagt, das erste Jahr seit seinem Wechsel 2018, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass da was dran ist, zumindest, dass Van Dijk den Verein verlassen könnte. Der große Punkt ist hier, könnte. Er kriegt ein Gehalt von circa 14, 15 Millionen bei Liverpool. Der Topverdiener bei Dortmund ist Niklas Süle mit Omo bei 10. Das heißt, er müsste da auf jeden Fall schon mal Abstriche machen und dann natürlich generell die Frage, wie viel Sinn macht das noch, einen 33-jährigen Innenverteidiger zu verpflichten? Hat er nicht noch andere Optionen? Wir gucken ja immer gerne im Forum und versuchen da eure Meinung mit reinzubringen hier in den Podcast. Jetzt schon mal gesagt, es gab unfassbar viele Aussagen natürlich dazu.
Das war ein sehr groß diskutiertes Thema, auch bei Instagram, die Grafik, die wir gepostet haben, da sind die Kommentare drunter und drüber gegangen, das war sehr wild.
Falls ihr daran teilnehmen wollt an dieser Diskussion, ich stelle euch den Link zu diesem Thread in die Shownotes, dann könnt ihr euch da natürlich bei Transfermarkt im Forum auch mit austoben und eure Meinung kundtun. Ich versuche es mal jetzt für euch zusammenzufassen, weil ein einzelnes rauszupicken war da echt schwierig, deshalb mal kurz und knapp die Zusammenfassung eurer Aussagen aus dem Forum. Sportlich auf jeden Fall machen. Wäre cool, Van Dijk in der Bundesliga zu sehen. Gehalt fraglich, bei Liverpool circa 14, 15, Süle Topverdiener beim BVB mit circa 10. Will Dortmund in ihrer Struktur einen alten IV? Wäre da ein jüngerer nicht besser? Will Van Dijk überhaupt zum BVB? Hat er nicht noch bessere Optionen?
Alles berechtigte Fragen. Die Frage, die vorletzte war das mit dem Alter. Also will Dortmund überhaupt einen älteren Innenverteidiger haben? Ich würde sagen, das hängt zu 100% davon ab, was mit Hummels passiert. Sollte Hummels Vertrag nicht verlängert werden, dann bräuchte Dortmund meiner Meinung nach sogar einen älteren Innenverteidiger, weil Nico Schlotterbeck ist noch lange nicht erfahren. Niklas Süle ist kein Innenverteidiger, den ich als gestandenen Mann über die gesamte Saison auf Top-Niveau sehen würde. Das heißt, da bräuchte es dann schon noch jemanden, der so ein bisschen den Laden hinten zusammenhält und auch eben diese Erfahrung mitbringt. Das heißt, aus der Sicht würde ich schon sagen, Van Dijk würde zu Dortmund passen und würde Dortmund auch extrem weiterhelfen. Und ein junger Innenverteidiger wäre eher noch was darüber hinaus, würde ich sagen, wenn Hummels geht. Weil man dann eben, wie gesagt, nur zwei andere Innenverteidiger noch hat und mit vier sollte man schon in die Saison gehen. Was die anderen Optionen angeht, habe ich auch erst überlegt, was sollte Van Dijk denn in Dortmund? Aber dann, wenn man mal weiter überlegt, wenn er wirklich gehen möchte, so, was für Optionen hat er denn sonst noch? Die großen Top-Clubs haben auch eigentlich alle ihre Innenverteidigerpositionen besetzt und da ist eben auch die Frage, was wollen die mit einem 33-jährigen Van Dijk? Suchen die nicht auch lieber eher jüngere Spieler? Und innerhalb der Premier League zu wechseln ist dann auch nochmal ein Ding.
Sehe ich auch nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, dann habe ich noch gelesen, er ist in Breda aufgewachsen, 200 Kilometer von Dortmund nur entfernt. Wäre nochmal ein Grund dafür, ein bisschen näher an der Heimat zu sein. Jürgen Klopp dürfte ihm zu Dortmund raten. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Und da hat man dann schon auf einmal ein paar mehr Gründe dafür, was Van Dijk in Dortmund suchen könnte.
Also wenn man wirklich sich das übertrieben gesagt gut reden möchte, dieses Gerücht, dann findet man auf jeden Fall genug Punkte, die sagen, oh, warum? Im ersten Moment klingt vielleicht abwegig, aber eigentlich, warum nicht? So, du hast sie jetzt genannt, die Gründe, und da bin ich völlig bei dir, dass man da sagt, sollte Hummels gehen, bräuchte Dortmund auch schon einen gewissen erfahrenen Innenverteidiger-Typen, vor allem was die Leaderqualität angeht. So, nichts gegen Niklas Süle, ist ein gestandener Bundesligaspieler, hat schon bewiesen, dass er das auch kann. Jetzt die Saison, ja, können wir auch schnell abhaken, das war nix. So, aber einfach diese Leaderfähigkeit, die sehe ich bei Süle im Gegensatz zu Hummels zum Beispiel gar nicht. Und wir haben jetzt oft gesagt, Van Dijk wird im Sommer, im Juli, Anfang Juli 33. Wie viele Innenverteidiger sehen wir denn noch bitte auf Top-Niveau mit 35, 36, 37, 38? Ein Pepe bei Porto spielt noch Champions League mit 40. Ein Thiago Silva bei Chelsea ist mit 35 zu Chelsea gewechselt, hat noch die Champions League gewonnen. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir sagen, ab 30 geht's leistungstechnisch so bergab, sondern die Spieler sind ja so austrainiert, dass jetzt auch noch ein Hummels mit 36, was der in der Champions League abreißt, ja, oder generell in dieser Saison, da haben vielleicht auch nicht alle mit gerechnet. Es ist noch möglich, auch in einem höheren Alter das zu machen. Die einzige Sache ist dann noch, oder die man berücksichtigen muss, ist natürlich die Ablöse. Van Dijk hat einen Marktwert von 32 Millionen Euro gerade. Bei einem Jahr Restvertrag müsste man natürlich nicht 32 zahlen, aber ich würde mal so sagen 15, 20 auf jeden Fall schon.
Ja.
Ein Wiederverkaufswert hast du bei ihm dann nicht mehr.
Ja,
du hast ein hohes Gehalt, und das ist dann natürlich die Frage, weil wir kommen jetzt gleich noch zu den anderen Positionen, das wäre nicht die einzige, wo Handlungsbedarf besteht. Kann das Dortmund überhaupt alles dann zusammen? Kann Dortmund jeden Spieler quasi holen? Und dann würde ich eher sagen, gibt's vielleicht andere Alternativen, die günstiger sind als ein Van Dijk. Und dann würde ich es wahrscheinlich eher lassen. Also, wenn man es zusammenfasst, ich würde es super geil finden, wenn Van Dijk beim BVB spielen würde. Ja. Völlig klar. Aber ich kann es mir auch trotz deiner Gründe nicht vorstellen, dass das passiert.
Ja, ich habe nochmal geguckt. Hummels hat aktuell ungefähr 6 Millionen Gehalt und Reus ungefähr 7 Millionen. Wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass die beiden Verträge nicht verlängert werden, wären das halt 13 Millionen Gehalt, die halt wegfallen. Das könnte man dann eben in Van Dijk investieren. Aber wie du schon gesagt hast, wir kommen auch gleich noch zu ein paar anderen Positionen, wo wir Nachholbedarf sehen. Und dann bin ich auch eher bei dir, dass man das Geld eigentlich eher an andere Positionen stecken sollte. Dann müssten wir aber trotzdem ja noch darüber nachdenken, wenn wir jetzt sagen, okay, Van Dijk, BVB wird nix. Die brauchen ja auf jeden Fall Spieler. Also da führt ja kein Weg dran vorbei.
Ja.
Ich würde es feiern, also grundsätzlich nochmal, dass, also wenn Hummels noch ein Jahr dranhängt und nochmal ein Jahr bleibt, weil er hat dieses Jahr halt eben gerade gegen Ende jetzt auch nochmal gezeigt, dass er es wirklich halt noch drauf hat. Und ich kann mir irgendwie auch noch nicht vorstellen, dass er sagt, er hat komplett genug. Er hat mal gesagt, er will so lange spielen, wie es noch nicht weh tut. Und ja gut, manchmal, glaube ich, tut es schon ein bisschen weh, aber ein Jahr hat er bestimmt noch im Tank. Und dann würde ich mir aber wünschen, da habe ich vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, dass Dortmund irgendwie in der Innenverteidigung so ein Modell findet, wie Bayern das jetzt im Tor geschafft hat mit Nübel und Neuer. Mhm. So, da ist es ja auch ähnlich. Die haben einen gestandenen Spieler mit Neuer, der jetzt aber eben Richtung Karriereende geht und schon sehr alt ist. Man eben eigentlich jedes Jahr wieder die Frage hat, macht er noch ein Jahr oder nicht? So ist es bei Hummels ja auch. Sie haben aber mit Nübel diese Option gefunden, einen Spieler zu verleihen und quasi nochmal 2 Jahre zu verleihen, aber in einem Jahr dann auch schon die Option zu haben, ihn wiederzuholen. Und irgendwie sowas würde ich mir bei Dortmund auch wünschen, dass sie sich einen jüngeren Spieler holen. Ich habe da zum Beispiel mal an hier Tim Drexler von Hoffenheim gedacht oder Finn Jeltsch von Nürnberg. Beides halt noch sehr, sehr junge Spieler, denen ich jetzt noch nicht zutrauen würde, in Dortmund auf diesem Top-Niveau zu spielen, eine ganze Saison. Wo man aber trotzdem sagen muss, in 1-2 Jahren traue ich denen absolut zu, auf diesem Niveau zu sein. Da irgendwie vielleicht einen Deal zu finden mit verpflichten, dann aber nochmal zurückverleihen, vielleicht auch wie jetzt Bayern das mit Nübel gemacht hat, für 2 Jahre und dann eben nach einem Jahr die Option zu haben, ihn dann vielleicht auch für eine Gebühr dann zurückzuholen frühzeitig. Irgendwie solche Deals würde ich mir bei Dortmund wünschen für die Innenverteidigung, weil wenn Hummels noch ein Jahr dranhängt, hast du eben, finde ich, diese drei Positionen, also diese drei Spieler mit Hummels, Süle, Schlotterbeck immer noch.
Absolut.
Wie gesagt, es gibt andere Positionen, wo mehr Bedarf ist dann aus meiner Sicht. Genau, aber da finde ich, sollte man dann irgendwie so einen Deal finden mit einem jungen Nachwuchsspieler, der in 1-2 Jahren dann halt eben die Position von Hummels einnehmen kann.
Zuletzt gab es in der Gerüchteküche Spekulationen um Chabot vom 1. FC Köln, der preislich bei einem möglichen Abstieg der Kölner sicherlich realistisch wäre. Wäre natürlich auch wieder so ein typischer Dortmund-Transfer die letzten Jahre. Man bedient sich bei schwächeren Clubs in der Bundesliga, wirkt natürlich irgendwie ein bisschen immer unspektakulär und langweilig. Ich bin gespannt, wie es jetzt halt mit Sven Mislintat wird, wenn er kommt, ob es dann wieder eher Richtung mehr Scouting, ausländische Spieler, Talente geht. Das ist jetzt halt noch komplett offen. Wenn es so sein sollte, glaube ich schon, dass man sich nicht in der Bundesliga umschaut.
Ja.
Und
das macht es nur für uns jetzt gerade schwierig.
Das macht es eben. Also deshalb, darauf wollte ich hinaus. Das macht es für uns super schwierig, dann jetzt da einen Spieler zu nennen, der die Position bekleiden könnte. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, sie verlängern mit Hummels das eine Jahr. Und dann wäre ich genau da, junges Talent heranführen, entweder nochmal verleihen oder selbst Spielpraxis beim BVB geben. Ich kann es jetzt zum Beispiel auch nicht einschätzen. Koulibaly bei Royal Antwerpen wird da die Kaufoption gezogen. Wenn nicht, kann das auch einer sein, hat sich auch genau gemacht. Ja. Marc wird 8 Millionen jetzt mittlerweile, den man auch ranführen kann. So, da sind halt noch, was das angeht, auch wenn wir es jetzt schon Ende April haben, noch sehr, sehr viele Variablen, die es noch schwierig gestalten, uns da jetzt ein komplettes Hot-Take rauszuhauen oder ein Take rauszuhauen. Der Spieler muss es jetzt sein. Aber nicht nur in der Innenverteidigung gibt's Handlungsbedarf. Auf den Außenverteidigerpositionen ebenfalls. Ich habe jetzt eben schon gesagt, Wolf und Morey, die Verträge laufen aus. Sollte das der Fall sein, hätte man nur Julian Ryerson auf der Rechtsverteidigerposition, was schon mal mau ist auf jeden Fall, unabhängig davon, ob er das Potenzial hat, Stammspieler zu sein oder nicht, oder ob es da bessere gibt. Einer für die Position auf jeden Fall zu wenig. Auf der anderen Seite, links, hat man Ian Madsen, den man ausgeliehen hat vom FC Chelsea, hat ein Rami Bensebaini vor der Saison ablösefrei von Gladbach gekommen, der völlig seiner Form hinterherläuft und den Ansprüchen, die man an ihn hat. Und es kommt ein Tom Rothe, vermutlich von Holstein Kiel zurück. Das heißt, vom Prinzip her, die Linksverteidigerposition sollte Madsen gehen mit Bensebaini und Rothe, finde ich schon okay aufgestellt.
Finde ich auch okay aufgestellt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, man muss Madsen verpflichten.
Ja.
Es gibt eine Ausstiegsklausel bei Chelsea, die liegt bei 35 bis 40 Millionen Euro. Das klingt erstmal sehr, sehr viel für Dortmunder Verhältnisse.
Wäre ein Transferrekord, muss man immer noch sagen.
Wäre ein Transferrekord. Das ist aktuell Ousmane Dembélé mit 35 Millionen. Da sind aber auch schon die Weiterverkaufsmillionen mit bei, weil sie ja dann eben ihn
richtig
nach Barcelona verkauft
hat
haben.
Hat knapp unter 20 gekostet, glaube
genau.
ich.
Und dann gibt's aber eben einige mit 30 Millionen dahinter auch. Also das ist so ein bisschen die Region, in der Dortmund halt maximal eingekauft hat. Das waren Alea, Hummels. Adeyemi, Malen. So, da gab's einige mit 30 Millionen. Ian Madsen wäre dann, wie gesagt, da drüber, aber ich glaube trotzdem, du musst ihn verpflichten. Er hat jetzt schon einen Marktwert von 30 Millionen. Ich glaube, da braucht man kein Hellseher sein, dass der vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter nach oben gehen kann.
Ja.
Auch wenn der Markt für Außenverteidiger meistens nicht so da ist wie für andere Positionen. Aber trotzdem hast du, Madsen hat auch schon letztens anklingen lassen, dass er sich durchaus vorstellen könnte zu bleiben. Der hat absolut überzeugt, ist für mich der beste Linksverteidiger der Rückrunde in der Bundesliga. Und ich glaube, da würde Dortmund eine Riesenchance liegen lassen, wenn sie nicht verpflichten, weil du auch, wenn du ihn noch ein Jahr behältst, er ein Jahr nochmal die Leistung zeigt, dann werden sie das Geld, was sie für ihn gezahlt haben, auch auf jeden Fall wieder reinkriegen. Und dann zu sagen, okay, wir belassen es bei Bensebaini und Rothe, ist für mich qualitativ noch nicht gut genug. Rothe kann ich noch nicht genau genug einschätzen, wie der in der Bundesliga performen würde, ob er schon diesen Schritt drin hat, bei Dortmund dann auch die Qualität zu bringen. Oder ob es halt da auch besser wäre, ihn vielleicht nochmal ein Jahr in Kiel zu parken, wenn die aufsteigen, dass er Bundesliga-Erfahrung sammeln kann und dann das Jahr später dann vielleicht zurückkommt, wenn man Madsen dann möglicherweise wieder weiterverkauft. Mit Bensebaini würde ich mich ungern als Stammspieler in die Saison trauen, als Dortmund-Fan.
Hättest du mir das vor der Saison gesagt, dass Bensebaini einer der größten Flops bei Borussia Dortmund wird, ich hätte dir rechts und links eine geballert und gesagt, wach mal auf jetzt.
Ja.
Ich fand das vom Prinzip her auf dem Blatt Papier so einen starken Transfer.
Ja. Da gab es ja auch gewisse YouTuber, die den als Top-Transfer der ganzen Saison genannt haben.
Absolut. Und jetzt muss man wirklich sagen, gehe ich mit, du musst einen Madsen fest verpflichten, Tom Rothe baust du dahinter auf, behältst du und einen Bensebaini gibst du ab.
Genau. Ich denke mal auch, das Gehalt von Bensebaini wird auch relativ hoch sein.
Zumindest nicht gering.
Genau. Und ich glaube, dann, also grundsätzlich würde ich auch sagen, Madsen und dann Backup Bensebaini würde ich auch super finden, aber ich glaube, da kannst du auch lieber Bensebaini verkaufen, das Gehalt sparen und in andere Positionen stecken und dann genau entweder halt Rothe dahinter selbst aufbauen oder den auch noch verleihen und ja, dann vielleicht noch einen anderen Backup verpflichten, ich weiß es nicht. Irgendwie so, sehe ich auch so.
Wir haben jetzt natürlich, sind schnell von der Rechtsverteidigerposition auf die Linksverteidigerposition gegangen. Ich hätte so einen Namen, den ich mal in den Ring werfen würde, was die Rechtsverteidigerposition angeht, den ich spannend finde. Auch wenn es vielleicht auf dem Papier ein langweiliger Transfer wäre von einem anderen Bundesligisten. Aber Kilian Cedilia vom SC Freiburg, 21 Jahre alter Franzose, Marktwert 18 Millionen, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Bringt sehr viel mit, was Tempo angeht, was Ballsicherheit angeht, was Offensivdrang angeht. Natürlich muss der auch noch einiges lernen, keine Frage. Aber ich glaube, das ist einer, wenn der in eine gut funktionierende Truppe kommt. Er ist jetzt ja schon einer in einer mit Freiburg. Aber wenn er nochmal den nächsten Schritt macht, könnte Dortmund ein guter Move sein, von ihm und auch von Dortmund aus, sich weiterzuentwickeln, seinen Marktwert zu steigern, sich noch mehr in den Fokus zu spielen, auch eventuell der französischen Nationalmannschaft, ist für mich einer, den man auf jeden Fall auf den Scouting-Zetteln haben sollte.
Sildia ist für mich auch ein Spieler, den ich ganz, ganz schwer einschätzen kann. Also sein Talent ist unbestritten und man weiß, was er kann. Er hat auch extrem starke physische Voraussetzungen. Ja. Also es ist extrem schnell, körperlich stark. Das sind alles Sachen mit 21, wo du sagst, okay, der wird seine Karriere machen. Gleichzeitig wird er dann aber auch immer wieder von Lukas Kübler verdrängt bei Freiburg, wo ich mich dann auch immer wieder frage, okay, irgendwie, das passt für mich dann aber auch nicht zusammen, wenn er dann Backup hinter Kübler ist und gleichzeitig aber mit der wurde auch mal mit Bayern in Verbindung gebracht, ja, im Winter. Das passt dann irgendwie für mich immer nicht so richtig zusammen. Deswegen habe ich da irgendwie immer noch, kann ich ganz schlecht einschätzen, ob der seinen Weg gehen wird oder ob das so ein ewiges Talent bleiben wird, der vielleicht irgendwie nie es schafft, diesen nächsten Schritt zu machen.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Er hat halt auch immer wieder seine Aussetzer.
Ja,
so,
genau.
Und so das ist die rote Karte jetzt am Wochenende, da will ich nichts gegen sagen, weil das ist unglücklich, ja, so. Aber das passiert ihm dann auch mal einmal zu viel.
Für mich fällt das manchmal so ein bisschen in die Kategorie Upamecano. Der war bei Leipzig, ja, dann auch überragend, dann zu Bayern. Aber und du weißt irgendwie immer, er hat diese Anlagen, einer der besten Innenverteidiger der Welt zu sein. Aber er hat immer wieder diese Schnitzer drin und macht sich dadurch so ein bisschen selbst kaputt. Und so ein bisschen sehe ich es bei Sidia auch, die Gefahr, dass er ja einfach so dieses Potenzial, was er hat, nicht dauerhaft konstant genug abrufen kann. Aber ist alles noch sehr früh, also da will ich ihm jetzt nicht Unrecht tun. Das kann sehr gut sein, dass er in 2-3 Jahren dann schon gewechselt ist und seinen Weg gegangen ist. Würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Und wenn es klappt, gebe ich dir recht.
Dann schicke ich ihm die Aussage jetzt hier.
Ja, unbedingt.
Guck mal, das hat der Lennart gesagt zu dir vor 2 Jahren. Was fällt ihm ein?
Dann verspreche ich dir, dann entschuldige ich mich bei ihm.
Sehr schön, das freut mich.
Würde ihm wahrscheinlich auch wichtig sein.
ich hoffe doch. Wir gehen weiter von der Außenverteidigerposition zu auch einer Position, wo sehr, sehr viel Bedarf besteht, meiner Meinung nach, und zwar auf die 6. Nach dem Abgang von Bellingham, der ja so 6er, 8er war, Riesendücke geklafft, die auch ein Felix Metscher nicht schließen konnte. Jetzt, wenn man offiziell die 6er Position nimmt, hat man Emre Can, Kapitän, Salih Özcan und Talent Abdoulaye Kamara im Kader.
Muss was passieren, bin ich auch bei dir. Es sind für mich alles drei keine Spieler, die ich gerne über eine gesamte Saison auf der 6 sehen würde. Also ich würde nochmal deutlich unterscheiden bei Dortmund zwischen der 6 und der 8, weil ich finde, auf der 8 ist Dortmund eigentlich ganz gut aufgestellt.
Ja, da sehe ich mit können wir jetzt auch schon hingehen zum zentralen Offensivmittelfeld. Das können wir auch von meiner Seite aus kurz machen.
Ja, ich würde nochmal offensives Mittelfeld mit halt eben, okay, auf, ja, den 8 dann so ein bisschen, ja, unterscheiden, weil, ja, das für mich auch noch so, also weil auch Can kann ja 8 spielen und, ja, auch Sabitzer kann ja 6 spielen und das ist ja alles so ein bisschen so, das verschwimmt ja so ein bisschen im Mittelfeld bei Dortmund. Aber da sehe ich auch halt auf der 8, so diese 8er Position mit Sabitzer und Metscher, finde ich eigentlich ganz gut. Also würde ich wenig ändern. Auf der 6 mit eben Emre Can, Salih Özcan, da muss was passieren. Also Emre Can, auch zu viele Aussetzer drin in meinen Augen. Klar, manchmal, also ist ja auch nicht ohne Grund Nationalspieler des Jahres geworden.
Geil, der nächste Seitenhieb.
Ja, nee, aber also da fehlt mir was. Und Salih Özcan ist für mich auch so ein unvollendetes Talent, so ein bisschen, hat bei Köln gut gespielt, aber bei ihm ist jetzt mittlerweile, finde ich, auch der Zug abgefahren, dass du denkst, er macht noch diesen Schritt, um internationale Klasse zu kriegen. Ist ein solider Spieler für Dortmund, aber für mich eher so mittleres Bundesliga-Niveau, gutes Bundesliga-Niveau, aber eben nicht so dieses, was du brauchst, um bei Dortmund gesetzter Stammspieler zu sein und die auch voranzubringen.
An Position 3 und 4 sage ich nichts gegen Salih Özcan, aber an Position 1 oder 2.
Und er musste für mich zu häufig auch durch Formschwäche von Can dann auch teilweise Stamm spielen und das ist für mich dann schon qualitativ dann halt ein Abfall gewesen. Da braucht man auf jeden Fall was.
Ja, aber das muss man auch sagen, in der Gerüchteküche gibt es jetzt noch keine richtigen Namen, die mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Also das ist noch...
Ja, es gab vor ein paar Monaten mal ein Gerücht zu, jetzt kriege ich wieder Ärger von Kröger, wenn ich den niederländischen Namen falsch ausspreche, Jordi Verscouten von PSV Eindhoven.
Ja.
Wurde mal genannt, könnte aber auch schon fast ein Regal zu hoch sein für Dortmund, weil der, glaube ich, auch schon mit Premier League-Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Also das wäre dann auch wieder halt sehr, sehr teuer.
Und sagen wir mal so, vor 4-5 Jahren hätte Dortmund den auf jeden Fall bekommen. Mhm. Mittlerweile ist, finde ich, dieses... klassische als Top-Talent oder als vielleicht eine Stufe über Talent, geht man zu Dortmund, ist es halt auch nicht mehr so richtig, muss man sagen.
Ja, sie hätten ihn vielleicht im letzten Jahr schon verpflichten müssen und dieses Jahr hat er jetzt halt bei der PSV den Durchbruch geschafft und dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät für Dortmund. Ja.
Aber ich finde gut, dass du den Namen ausgesprochen hast, dann muss ich ihn nicht nochmal aussprechen. Wir können ja mal von der 6 ein bisschen weiter nach vorne gehen, ins Zentrale, hattest du schon angesprochen, offensive Mittelfeld. Ein Name, der natürlich da über allem schwebt, ist der von Marco Reus. Auch da läuft der Vertrag zum Saisonende hin aus. Auch schon natürlich ein bisschen älter, zuletzt maximal als Joker zum Einsatz gekommen. Und da muss man auch sagen, im Gegensatz zu Hummels, finde ich, gibt es einen ganz klaren Unterschied, verzichtbar.
Ja, muss man leider so sagen, auch wenn es wehtut.
Es tut echt weh, das zu sagen. Und es ist unschön, weil seine Karriere auch wegen dem letzten Jahr, wegen der nicht verpassten Meisterschaft, irgendwie noch so unvollendet ist. Mhm. Das ist so der einzige Punkt, weshalb ich sagen würde, okay, er macht vielleicht noch ein Jahr, aber eigentlich, das habe ich im letzten Sommer schon gesagt, das ist für mich der klassische Kandidat, Vertrag läuft aus, ich beende meine Karriere, das war's. Weil vor allem auch immer, wenn er denn mal gespielt hat, viele Wehwehchen, viele Verletzungen, seine Verletzungshistorie, da müssen wir nicht drüber reden, die ist seitenlang, kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass er sagt, okay, ich mache das nochmal ein Jahr mit dem Wissen, ich werde verhältnismäßig eher noch weniger Spielzeit bekommen, macht für mich wenig Sinn. Und da glaube ich wirklich, so leid es mir tut, dass wir Marco Reus nächstes Jahr nicht mehr Fußball spielen sehen, aktiv.
Ja, das denke ich mir irgendwie auch so. Vor allem würde er sich, glaube ich, auch selbst keinen Gefallen damit tun, nochmal ein Jahr dran zu hängen bei Dortmund, weil, wie gesagt, schon im Gegensatz zu Hummels, da hat man halt noch immer das Gefühl, dass er nächstes Jahr halt wirklich nochmal eine wichtige Rolle spielen kann, Stammspieler sein kann. Da gibt es eben dann auch mal den Grund zu verlängern. Bei Reus ist es so ein bisschen so, wie du schon gesagt hast, er wird wahrscheinlich nicht mehr Spielzeit kriegen, eher weniger. Und dann hast du aber trotzdem immer wieder diese Nebengeräusche auch, dann, dass es heißt, okay, warum spielt er denn nicht? Und dann muss ich Terzic wieder rechtfertigen. Und ich glaube, da wird sich ganz Dortmund Gefallen mit tun, wenn du einfach sagst, okay, Schlussstrich, war eine überragende Karriere, leider ohne Titel, aber ist manchmal halt so im Fußball. Und die Frage, ich meine, ob du im nächsten Jahr einen Titel mit Dortmund gewinnst, das würde ja auch erstmal nochmal.
Die Chancen wären jetzt nicht unbedingt größer.
Habe ich auch das Gefühl,
ganz vielleicht holt Dortmund diese Saison die Champions League.
Das wäre ein Abschluss.
Dann würde ich an seiner Stelle auf jeden Fall sagen, okay, das
direkt
war's.
Direkt auf dem Platz noch.
Direkt sagen. Ciao. Nach dem Interview, Toni Kroos Interview auf dem Platz, übrigens, ich beende jetzt meine Karriere, so Marco Reus-mäßig, das kann ich mir schon vorstellen, dass es genauso laufen wird. Andere Spieler auf der 10 quasi, Julian Brandt, spielt eine gute Saison, kann auch noch auf dem Flügel spielen, wo wir gleich zu kommen. Wie gesagt, die Konkurrenz für Marco Reus wäre sehr groß, ein Reiner kommt theoretisch zurück, dementsprechend, da herrscht meiner Meinung nach mit am wenigsten Bedarf. Auch theoretisch wenig Bedarf eigentlich auf dem Flügel. Man hat Daniel Malen, Adeyemi, Bino Gittens, Duran Will. Viele Talente, viel Geschwindigkeit, viel Potenzial. Malen wird immer wieder mit Liverpool in Verbindung gebracht oder generell mit einem Abgang. Da gab es auch schon viele Spekulationen, beziehungsweise man darf es eigentlich nicht mehr Spekulationen nennen, weil das war schon konkreter eigentlich.
Ja.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass Malen da den BVB im Sommer verlassen wird, aber wie gesagt, Bino Gittens, Adeyemi, Duran Will, das sind schon mal drei mit sehr viel Potenzial. Und natürlich haben wir noch den Namen Jadon Sancho. Auch da möchte der BVB ihn gerne länger halten. Wie siehst du es? Würdest du mit ihm weitermachen? Der Start war gut, dann gab es eine Flautephase und jetzt zuletzt wieder gegen Bremen getroffen, jetzt gegen Leipzig auch getroffen, sehr, sehr sehenswert, sehr muss man sagen, getroffen. Also er kann es auf jeden Fall noch. Gibt es für dich bestimmte Parameter, wo du sagst, wenn das erfüllt wird, dann würde ich ihn behalten?
Ja gut, also Champions League-Teilnahme, haben wir schon gesagt, ist zu 99% sicher. Wenn das der Fall ist, würde ich auf jeden Fall versuchen, mit ihm weiterzumachen. Außer er hat jetzt wieder irgendwelche komplett wilden Gehaltsvorstellungen, die man nicht erfüllen kann. Wäre für Dortmund, glaube ich, schon eine gute Sache. Gerade weil ich auch stark davon ausgehe, dass Malen gehen wird. Dann hätte man eben noch Sancho, Adeyemi als, ich sag mal, etwas ältere Flügelspieler und dahinter Bino Gittens und Duran Will, von denen ich durchaus zutraue, nächstes Jahr diesen richtigen Schritt zu machen, zu einem noch gestandeneren, also bei Bino Gittens hat es ja dieses Jahr immer schon wieder gute Ansätze oder sehr gute Ansätze auch gegeben, aber dann eben auch nächstes Jahr diesen Schritt zu machen, Stammspieler zu sein mit 15, 20 plus Scorerpunkten.
Und ganz theoretisch, wie gesagt, eben schon im offensiven Mittelfeld genannt, Brandt und Rückkehrer Reiner könnten es theoretisch auch.
Ja, genau. Und deswegen, also ich könnte mir gut vorstellen, Malen abgeben, Sancho fest verpflichten. Das würde aus meiner Sicht schon reichen, weil ich eben Duran Will und Bino Gittens den nächsten Schritt zutraue. Und dann würde ich sagen, let Miss Lintat cook und finde irgendeinen anderen 17-jährigen Flügelspieler, den man dann wieder für 2-3 Jahre später dann haben könnte.
Sehe ich genauso. Nur da natürlich die Frage, angenommen, du holst einen Marzen für 35, 40, Du hast keine großen Verkaufskandidaten, wo du Ablöse generieren kannst. Gut, Malen, das wäre, sagen wir mal, Malen und Marzen, das gleicht sich quasi aus von Ablöse, grob zumindest. Könnte man so argumentieren. Da hast du vielleicht noch das Geld für Sancho und dann wird's aber auch schon sehr, sehr eng. Also je nachdem, was United auch fordert, ne? Also das ist immer noch das größte Fragezeichen, was dahinter steckt. Weil du natürlich nicht weißt, was die Red Devils haben wollen. Also der Sinn dieser Leihe war natürlich, er kriegt wieder Spielzeit, er spielt sich mehr ins Rampenlicht, Marktwert steigt und sie können ihm im Verhältnis, sie wollten ihn aber schon im Sommer loswerden, da hat's nicht geklappt, weil sie wahrscheinlich auch nicht das, weil sie sonst ein unfassbares Minusgeschäft mit ihm gemacht hätten. Jetzt ist die Frage, sind sie bei 25, 30 Millionen zufrieden an Ablöse, die sie bekommen würden, oder wollen sie eigentlich halt eher Richtung 50?
So. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Dortmund sogar ganz gut war, dass er dieses Jahr jetzt noch nicht so komplett 100%
eingeschlagen ist,
ist, weil dadurch hast du eben diese Ablöse immer noch auf einem Niveau gehalten, das aus meiner Sicht bezahlbar wäre. Gleichzeitig weißt du aber jetzt, dass er es noch drin hat und dass er mit genügend Rhythmus halt eben auch, glaube ich, wieder an diese Leistung von vor, wann war es, 4, 5 Jahren anknüpfen kann. Und ich glaube, auch das wird Man United halt auch sehen, dass sie schon was für ihn wollen, aber dass er eben auch noch nicht wieder so weit ist, dass du extrem exorbitante Ablöseforderungen stellen kannst an Dortmund, weil die eben auch wissen, sie können es nicht bezahlen. Und ich sehe jetzt auch abseits von Dortmund nicht so viele Vereine, die sich Sancho leisten können und ihn auch unbedingt brauchen. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das was wird.
Dann gehen wir von den offensiven Außen ins Sturmzentrum. Offiziell im Kader Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller und Niklas Füllkrug. Moukoko wird seit einem halben, dreiviertel Jahr mit sehr vielen Vereinen in Verbindung gebracht. So richtig konkret wurde es nie. Aber es ist auf jeden Fall öffentlich bekannt, dass er jetzt nicht gerade super zufrieden ist mit seiner Rolle. Ja. Deshalb bin ich da auch sehr überzeugt von, dass wir da im Sommer einen Abgang sehen werden. Aber ich glaube eher nicht einen festen, sondern als Laie, weil dafür ist er immer noch zu jung. Und hat immer noch zu viel Potenzial, als ihn jetzt schon beim BVB als gescheitert zu bezeichnen. Sondern da würde ich schon sagen, lass dich verleihen, sammel wirklich bitte Spielpraxis. Das ist das Wichtigste in dem Alter. Steh auf dem Platz, sammel Erfahrung, entwickel dich weiter. Und dann können wir nochmal gucken in 1, 2 Jahren, wohin der Weg jetzt führt für Moukoko. So den perfekten Verein. Wir hatten es ja mal mit Stuttgart, als falls Undav oder Guirassy gehen sollten, dass das passen könnte. Kommen wir gleich auch nochmal zu, dass es eventuell doch nicht dann der passendste Wechsel wäre. Aber da glaube ich schon, dass es Richtung Abgang als Laie geht. Ein Haller, bin ich auch irgendwie ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich mit der Rolle als zweiter Stürmer irgendwie zufrieden gibt. Ist da die Frage, wie sehr sind da andere Vereine hinterher nach der Erkrankung? Ist blöd, darüber zu sprechen, aber das spielt natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon eine Rolle bei einem möglichen Transfer.
Absolut.
Dann nur mit einem Füllkrug reinzugehen, der macht das gut, keine Frage. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut geht, so gut klappt. Aber ist es so, reicht dann ein Füllkrug im Sturm? Oder will man nochmal eine Kategorie drüber im Sturm? Kriegt man eine Kategorie drüber im Sturm?
Also aus meiner Sicht, du weißt, Werder-Brille, reicht ein Füllkrug im Sturm. ich würde mir aber, also ich gehe auch mit, dass Moukoko sich verleihen lassen sollte oder je nachdem, was er will, man auch über einen festen Transfer nachdenken könnte, weil so wie es aktuell bei Dortmund ist, geht es nicht weiter, finde ich. Ich sehe auch, dass Alea und Füllkrug zusammen nicht funktioniert, weil zusammen spielen können sie nicht. Und einer von, also egal wer auf der Bank sitzt, ist es eigentlich zu viel Qualität für die Dortmund-Bank. Deswegen glaube ich auch, dass Alea, also dass es schlau wäre, Alea abzugeben und sich halt eher einen Spieler von dem Niveau Alea, aber einen anderen Spielertyp halt zulegen. Mhm. Dass du eben vielleicht auch, ich würde mir auch wünschen, dass man, dass Terzic da vielleicht auch mal dann über eine Doppelspitze nachdenken kann. Eben, das ist bei Füllkrug und Alea eben nicht möglich. Es wurde aber zeitweise ja mit Füllkrug und Moukoko schon gespielt und da hat es auch gar nicht so verkehrt geklappt. Und da würde ich mir dann auch wünschen, dass man entweder sagt, okay, man baut Moukoko halt endlich mal als kompletten zweiten Stürmer auf, den man dann eben vielleicht auch dann so weit kriegt, dass er mehr Spielzeit kriegt und dann eben auch vielleicht an Füllkrug sogar vorbeizieht irgendwann. Oder man sagt halt, wie gesagt, verleihen oder verkaufen mit Moukoko und sich dann einen ganz anderen Spielertypen, also oder einen ähnlichen Spielertypen wie Moukoko an die Seite von Füllkrug holt. Mhm. Das würde ich mir irgendwie wünschen. Aber so aktuell mit Füllkrug und Alea im Kader finde ich auch zwei zu statische Spieler für das Spiel von Dortmund, die nicht gemeinsam auf dem Platz stehen können. Und deswegen muss einer davon gehen. Und da würde ich mich auf jeden Fall dann dafür entscheiden, Füllkrug zu behalten und alle abzugeben.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Verstehe ich auch nicht.
Das waren jetzt so, 35 Minuten circa Kadercheck XXL vom BVB. Ihr könnt euch natürlich, oder ihr sollt wir würden uns ja darüber sehr freuen, wenn ihr eure Meinung zu den möglichen Abgängen, möglichen Neuzugängen, vielleicht habt ihr ja bestimmte Ideen auf gewissen Positionen, die wir jetzt so noch nicht im Kopf haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, würden wir uns sehr darüber freuen. Oder geht ins Forum auf Transfermarkt, auch da den Dortmunder, gibt's ein Dortmunder Kadercheck-Forum, den Link kann ich euch in die Shownotes packen. Könnt ihr euch natürlich teilnehmen. Da sind auch viele andere gute Vorschläge von anderen Usern dabei.
Da wurde schon sehr fleißig diskutiert die letzten Wochen und Monate. Ne?
Gibt's auch immer natürlich sehr viel zu diskutieren. Ja. Freuen wir uns natürlich auch immer drüber und macht immer Spaß, auch da mal ein bisschen rumzustöbern.
Ja.
Auch mal um seinen eigenen Horizont zu erweitern, was gewisse Spieler angeht, die man vielleicht so noch nicht im Kopf hatte. Aber wie gesagt, vielleicht nochmal zum Abschluss. In der Gerüchteküche sonst noch gab's Führich, Can Usun, ein Ethan Mbappé. Aber wie gesagt, das waren sehr viele Namen, auch sehr viele Talente, die da schon reingeschmissen wurden. Aber sehr konkret wurde es bei eigentlich noch keinem einzigen Spieler. Und konkret wurde es auch nicht bei unserem nächsten Thema. Aber wir wollen es mit euch trotzdem einmal aufgreifen, weil ich finde, das ist ein sehr interessanter Spieler, der zu einem interessanten Verein gehen könnte und aktuell bei einem interessanten Verein spielt. So, jetzt haben wir es.
Genau.
Und zwar ist die Rede von Rafa Silva. Da gibt es ein Gerücht zum VfB Stuttgart. Magst du uns da einmal kurz auf Stand bringen, was ist da Sache, was wurde zuletzt dort spekuliert?
Ja, auf jeden Fall. Der portugiesische Journalist Pedro Almeida hat nämlich berichtet, dass Stuttgart Rafa Silva ein Vertragsangebot gemacht hat. Daraus kann man schon hören, der Vertrag läuft aus von Rafa Silva. Bei Benfica Lissabon spielt er, für alle, die es nicht wissen. Ist 30 Jahre alt, hat so ein bisschen Kategorie Spätstarter, hat so ungefähr mit Mitte 20 erst so seinen richtigen Durchbruch bei Benfica geschafft. Hat aktuell einen Marktwert von 18 Millionen Euro. War vor ein paar Jahren nochmal bei 30 Millionen Euro. Das war so sein höchster Stand. Ist Offensivspieler, ist so ein bisschen Flügelstürmer oder hängende Spitze. Und daher für mich sehr interessant für Stuttgart, weil die natürlich auch auf diesen Positionen sehr viele Spieler haben, über die es auch schon Gerüchte gibt. Also eben diese Position von Chris Führich, von Enzo Milo, von Jamie Leveling, von Dennis Undaff auch. Das sind alles Positionen, auf denen Rafa Silva spielen kann. Und auch da haben wir uns halt von unserem portugiesischen Experten wieder ein paar Meinungen eingeholt. Willst du uns die einmal erzählen?
Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Bei Benfica spielt er immer hinter dem Stürmer, also als hängende Spitze, hat da eigentlich alle Freiheiten, wie er sich bewegen kann, wie er sich bewegen soll. Also die Narrenfreiheit nennt man es ja so schön, wie es heißt. Er ist selten auch mal als alleinige Spitze unterwegs, aber dann eher, wo sie gegen stärkere Teams spielen, wo Benfica dann auf Konter setzt, wo er dann als spielstarker Stürmer eingesetzt wird. Seine Stärken, er ist sehr, sehr schnell mit dem Ball, auch mit dem Ball ist er in der Lage, sehr schnell sehr viele Meter zu machen, dadurch die Linien zu überbrücken. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Spieler zum Kontern. Schwächen wurden uns weitergegeben von unserem Experten. Entscheidungsfindung, Abschluss und die Chancenverwertung.
Trotz der Chancenverwertung, um da ganz kurz einzuhaken, hat er übrigens in 324 Spielen 92 Tore, 78 Vorlagen. Ist schon eine sehr ordentliche Bilanz. Klar, Benfica in der portugiesischen Liga immer Top-Club, deswegen auch immer mal halt eben gegen schwächere Gegner wahrscheinlich die Tore gemacht. Aber auch nicht nur. Er hatte zum Beispiel 2022/23 in der Champions League-Saison hat er 5 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Da ist Benfica ins Viertelfinale gekommen, also hat schon auch auf diesem Niveau sein können.
Und das war die Gruppe mit PSG und Juve, glaube ich.
Boah, das kann sogar sein, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf jetzt.
Wo sie sich durchgesetzt haben.
Ja, und dann auf jeden Fall im Viertelfinale sind sie gegen Inter ausgeschieden.
Das war die Saison. Ja.
Ja, genau. Er ist 25-facher portugiesischer Nationalspieler. Da ist es aus meiner Sicht dann eben schon so, wenn man jetzt so sein Spielerprofil sich jetzt mal so vor Augen führt, ist ein super interessanter Spieler, ist ein super guter Spieler. Und wenn er zu Stuttgart wechselt, wäre das ein absoluter Transfer-Coup. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also es geht bei diesem Gerücht eher darum, ist es machbar für Stuttgart und nicht unbedingt würde er Stuttgart weiterhelfen, weil ich glaube, da sind wir uns einig, er würde Stuttgart auf jeden Fall weiterhelfen. Unser Experte hat auch gesagt, dass es schon danach aussieht, dass er den Verein verlassen könnte. Er ist jetzt, ich glaube, 6 Jahre ist er jetzt da. Man hat wohl so ein bisschen das Gefühl, dass er gehen möchte oder schon damit liebäugelt zu gehen. Ist aber auch eher so ein schüchterner Spieler, hat er gesagt. Das heißt, er will nicht so groß im Mittelpunkt stehen, deswegen gab es da jetzt auch nicht so große Ansagen, irgendwie, dass er schon gehen will oder so. Aber es deutet sich wohl langsam an, dass er den Verein verlassen würde.
Er hat bis jetzt nur in Portugal gespielt, CD Ferenze, SC Braga und Benfica Lissabon. Dementsprechend auch von dem Experten aus Portugal seine Einschätzung, dass er glaubt, dass die Konkurrenz mit Porto und Sporting da auf jeden Fall lauert und da vorstellig werden könnte, was ein Vertragsangebot angeht. Er glaubt dementsprechend nicht, dass er nach Deutschland geht, weil es halt in seiner Karriere bis jetzt noch nicht so der Fall war, mit der Aussage oder mit der Frage, was kann ihm Stuttgart mehr bieten als Benfica? So, seine Aussage war noch, ja, das Leben in Lissabon ist wahrscheinlich auch besser. Da kann ich ihm jetzt, glaube ich, schlecht widersprechen. Das ist wahrscheinlich so. Er ist 30, das heißt, es wird wahrscheinlich der letzte große Vertrag werden. Bei Benfica soll er so um und bei 1,7 bis 2 Millionen Euro bekommen. Wie viel kann Stuttgart bieten? Rechnen wir es mal durch. Das wurde auch bei euch im Forum oder bei dem Gerücht, wurde im Forum auch sehr, sehr viel gerade der finanzielle Aspekt begutachtet, weil er wurde natürlich verglichen mit Dennis Undav. Da hat der VfB eine Kaufoption, müsste dann auch Gehalt zahlen. Und was wäre da jetzt günstiger über einen, sagen wir mal, einen Dreijahresvertrag gerechnet? Bei Undav mit Ablöse 20 Millionen Gehalt und. Bei einem Rafa Silva würde ein Handgeld dazukommen und das Gehalt, was kann Stuttgart zahlen? 2,5 Millionen. Es gibt noch Gerüchte um einen Wechsel zu Al-Sadd.
Die können deutlich mehr zahlen.
Und da kam halt auch jetzt wieder der Experte, der gesagt hat, entweder bleibt in Portugal oder er geht nochmal richtig Kohle verdienen. Saudi-Arabien, USA, Katar. Und dann kann der VfB wahrscheinlich auch nicht mithalten, was das Gehalt angeht. Natürlich, die sportliche Perspektive ist natürlich deutlich interessanter als alles andere, was ich da jetzt vorgestellt habe an möglichen Stationen. Aber nochmal der Punkt. 1,7 bis 2 bei Benfica. So ähnlich wird es wahrscheinlich in Portugal bei Sporting oder Porto auch aussehen. Stuttgart wird ihm jetzt nicht 4 geben oder 5.
Ja, und also ich finde, dass das eine ganz entscheidende Transferphase für Stuttgart jetzt sein wird, weil du jetzt eigentlich mit dieser Transferphase so ein bisschen schon das Statement setzt. Glaubst du, dass es so ein Ausreißerjahr jetzt war und du planst in den nächsten Jahren eher so dieses Niveau von Frankfurt, sage ich mal, zu spielen, also immer so um Platz 6 rum? Und eben mal vielleicht Richtung Champions League zu schielen, aber eher so mit Euroleague zu planen und dementsprechend auch so den Kader darauf auszurichten, was das Gehaltsgefüge angeht. Also planst du damit, jetzt dauerhaft Champions League zu spielen, dann kannst du ihm natürlich deutlich mehr bieten. Dann werden aber eben auch andere Spieler aus dem Kader kommen, die jetzt dieses Jahr schon Leistung gebracht haben und sagen, okay, wenn der so viel verdient, dann will ich aber auch angemessen bezahlt werden. Und dann wird der Kader halt richtig teuer. Da könnte man sich dann eben 1, 2, 3 Jahre, wo du nur in Anführungsstrichen die Europa League oder die Conference League erreichst, gar nicht mehr unbedingt leisten mit dem Kader. Deswegen frage ich mich jetzt so ein bisschen, gehen die schon so viel Risiko jetzt zu sagen, okay, wir trauen dem Kader zu, langfristig diese Qualität auf den Platz zu bringen? Oder haben wir Angst, dass es so wird wie bei Union letztes Jahr, die auch Champions League gespielt haben und dann aber im Jahr danach jetzt um den Abstieg spielen, also gegen den Abstieg?
Genau, darauf wollte ich hinaus. Union ist irgendwie nach der Champions League Qualifikation von seiner Transferpolitik ein bisschen weg. Wir nehmen Spieler, die es woanders nicht geschafft haben, aber die perfekt in unser Spielsystem passen und zu unserem Verein passen, hinzu, wir verpflichten Spieler auch ein bisschen nach Namen.
Ja.
So, und das wäre jetzt halt auch wieder so ein Transfer, der nicht ins aktuelle Scouting-System des VfB Stuttgart passt, die eher so junge Spieler gehen, nach jungen Spielern Ausschau halten, die entwicklungsfähig sind, die vielleicht auch es schon mal woanders nicht zu 100% geschafft haben. Jamie Leveling war jetzt bei Union jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, war top.
Ja.
Und man muss auch sagen, es steht und fällt ja auch irgendwie einfach mit der Undav-Verpflichtung. Also sollte Undav beim VfB bleiben, werden wir die Personalie Rafa Silva relativ schnell wieder schließen können, weil das werden sie finanziell nicht hinkriegen. Und jetzt, da im Forum war auch schon sehr, sehr viele unterschiedliche Aussagen, aber da habe ich es hinbekommen, euch eine rauszusuchen, und zwar vom Stuttgart-Fan und TM-User Rafaux. Der hat folgendes...
Rafaux, ist das Rafa selbst oder wie?
Vielleicht. Nein, ich denke mal nicht.
Ich glaube nicht, dass er Deutsch kann.
Wäre wild. Er schreibt, oder sie, könnte auch der Ersatz für Führig oder eine Alternative zu einer Leveling-Verpflichtung werden, je nachdem, wie man ihn sieht und in welcher Rolle er sich selbst sieht. Spielerisch ist er schon eine Hausnummer und könnte auch auf der Undorf-Position spielen. Würde mich sehr freuen, ihn in der Liga zu sehen, da ich finde, dass er ein total spannender Spieler ist, dem man gerne zuschaut. Das, in Klammern, finanzielle Flop-Potenzial ist aber eben auch da. Als besonders realistisch würde ich es nicht einschätzen, da er ins bisherige Beuteschema so gar nicht passt, teuer wäre und insgesamt ein für uns untypischer Transfer wäre.
Ja, gehe ich komplett mit eigentlich. Ich habe mich auch noch so gefragt, also der Name Stuttgart ist natürlich klar, international kennt man Stuttgart, war ein deutscher Meister, ist jetzt nicht so, dass es ein kleiner Verein ist, aber trotzdem ist es ja für Spieler aus ausländischen Ligen nochmal was anderes, ob du zu einem Verein gehst, der schon seit Jahren oben mitspielt oder der jetzt wie Stuttgart dieses Jahr so als Überraschungsteam oben mitspielt. Und committest du dich dann als ausländischer Spieler in ein anderes Land zu gehen, zu einem Verein, der eben so ein bisschen Überraschungsteam war dieses Jahr? Also wenn ich jetzt in der Bundesliga gut spiele, würde ich dann zu, sagen wir, Girona jetzt gehen, weil die in Spanien ja gerade mitspielen oben und vielleicht auch Champions League spielen nächstes Jahr. Weiß ich auch nicht, weil man immer halt, glaube ich, im Hinterkopf schon auch dieses Gefühl hat, okay, es könnte eben nächstes Jahr auch wieder anders aussehen.
Mit dem Wissen, dass du als Spieler noch nie irgendwo anders warst, genau, als in Portugal, ja, oder in dem einen Land, wo du jetzt gerade spielst.
Genau.
Das macht es sehr unwahrscheinlich und in die Riege geht auch TM-User Santiago15, ebenfalls VfB Stuttgart-Fan. Und der User schreibt, auch wenn ich den Spieler eigentlich ganz gerne mag, würde ich aus VfB-Sicht doch eher die Finger davon lassen. So weit sind wir nicht, dass wir uns es leisten können, in dem Regal einzukaufen, also nur auf einen möglichen sportlichen Mehrwert zu schauen und die Finanzen außen vor zu lassen.
Ja, ja, das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit dem, man entscheidet diesen Sommer so ein bisschen, in welche Richtung man geht. Und ich glaube, ich würde Stuttgart auch raten, erstmal nochmal die Füße stillzuhalten, bestätige das erstmal nochmal ein Jahr. Klar, die wichtigen Personalien wie UNDAF muss man eben auch jetzt erstmal bezahlen, das ist, glaube ich, deutlich wichtiger. Aber dann kann man, wenn man jetzt nochmal ein Jahr sich etabliert hat, oben in den Top 4, Top 5, vielleicht nochmal die Champions League Qualifikation schafft, dann kann man immer noch drüber reden, im nächsten Jahr den Kader dann so auch mit externen Spielern aus anderen Ländern, die schon gestanden sind, zu verbessern, dass man dann eben sagt, okay, wir etablieren uns jetzt langfristig in den Top 5. Aber aktuell ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um da jetzt schon so viel Risiko zu gehen.
Richtig. Und wir wollen natürlich nicht unserem Portugal-Experten widersprechen, der gesagt hat, Wechsel nach Stuttgart.
Auf gar keinen Fall.
Eher unwahrscheinlich und er sieht Rafa Silva weiterhin in Portugal und glaubt an ein Angebot von Porto und Sporting. Das war's zu Rafa Silva zu Stuttgart. Wir haben aber noch einmal die Personalie Jamie Leveling, wo es auch ein paar neue Entwicklungen gibt. Ist seit Saisonbeginn von Union Berlin an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Die Schwaben besitzen eine Kaufoption, die soll um und bei 5 Millionen Euro liegen, heißt 1 Million unter seinem aktuellen Marktwert. Und da gibt es jetzt laut der Sportbild Informationen, dass West Ham United und die AS Rom an dem Flügelspieler interessiert sein sollen. Er kommt in dieser Saison auf 4 Tore und 7 Vorlagen, davon 4 Tore und 4 Vorlagen in der Rückrunde. Da hat er auch häufiger mal in der Startelf gestanden, kommt jetzt, was generell die Startelf-Einsätze angeht, ist es eine Quote von so 45%, wo er in der Startelf stand und so 47%, was die gesamtmögliche Spielzeit angeht, die ja für Stuttgart auf dem Platz stand. Wenn du jetzt die ganzen Gerüchte und Entwicklungen siehst, wahrscheinlich, dass West Ham und Rom dran sind, zieht Stuttgart die Kaufoption? Oder warum kommen jetzt auf einmal die Gerüchte hier auf? Was sagst du?
Ich habe da so eine kleine Theorie. Und zwar gab es ja ungefähr vor einer Woche einen Bericht dazu, dass Stuttgart noch zweifelt, was die Kaufoption angeht. Also erstmal, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, okay, Stuttgart zieht die Kaufoption. Ich glaube, 5 Millionen ist deutlich zu niedrig für das, was Leveling dieses Jahr gezeigt hat. Er ist so ein sehr guter, so ein bisschen so ein 12. Mann, finde ich. Also wenn du die Top 11 von Stuttgart auf den Platz bringst, wäre er in meinen Augen da nicht mit bei.
Richtig.
Aber immer, wenn einer ausgefallen ist, konnte man das System eigentlich immer ganz gut, weil die Spieler von Stuttgart auch ziemlich variabel alle waren. Ne, dann ist Stiller mal in die Innenverteidigung gerutscht. Die hatten dann, oder haben mal mit Dreierkette, mal mit Viererkette gespielt. Irgendwie immer dann Leveling mit eingebaut und der hat dann seinen Job immer solide erledigt. Hatte auch mal Spiele dabei, die nicht so gut waren, aber seine Statistiken sind für die Spielzeit schon okay. Gerade in der Rückrunde ist die Formkurve, also hat die Formkurve deutlich nach oben gezeigt. Deswegen denke ich schon, für 5 Millionen kann man das auf jeden Fall machen. Da jetzt aber die Berichte kamen, dass Stuttgart die Kaufoption vielleicht nicht zieht, habe ich so ein bisschen die Theorie, dass der Berater da vielleicht auch mal ein bisschen nachhelfen wollte und gesagt hat, okay, wenn ihr die Kaufoption nicht ziehen wollt, weil es war auch schon bekannt, dass Leveling gern bleiben will und nicht unbedingt nach Berlin zurück möchte, dann helfen wir da mal ein bisschen nach und streuen auch mal hier und da mal ein paar Gerüchte über Interessenten, weil bei allem Respekt, aber ich glaube nicht, dass West Ham United und AS Rom in der Kategorie Jamie Leveling unterwegs sind. Das ist für mich dann doch noch ein bisschen zu unkonstant und da haben beide Vereine auch ein bisschen zu hohe Ambitionen, um sich dann mit Leveling zu verstärken. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da so viel dran ist und glaube nicht desto trotz, aber dass der Berater keine Angst haben muss, dass die Kaufoption gezogen wird.
Sehe ich ähnlich. Man muss vor allem auch bei Leveling nochmal sagen, ja, das ist jetzt gut, was er in der Rückrunde macht, aber da sind immer noch viele Sachen, wo er sehr, sehr viel Potenzial zur Verbesserung hat, weil das ist noch nicht auf dem Maximum, wo er hin muss, hin sollte, um dann halt auch bei West Ham und bei Rom dann eine Rolle zu spielen.
Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Führig vergleicht, das ist noch nicht das Level, was Führig aktuell hat.
Leveling ist jetzt so gerade auf der Position oder in der Position wie so ein Silas und Führig vor ihrem Durchbruch.
Genau, genau. Also Silas ist jetzt ja aktuell eher wieder auf dem absteigenden Ast, aber genau, ich würde auch sagen, so wie Führig letztes Jahr. Er kann den Schritt machen, aber er ist eben noch nicht da. Und deswegen glaube ich auch, also West Ham und Rom an Führig interessiert, würde ich deutlich realistischer halten.
Richtig. Und ganz zum Abschluss des Podcasts haben wir noch mal ein weiteres Gerücht, und zwar um auch einen Spieler, der wie Silas eher auf dem absteigenden Ast ist. Und zwar geht's um Jiří Pavlenka. Der war 6 Jahre bei Bremen quasi unangefochten in der Bundesliga Stammkeeper, war einer der besten der Liga, hatte auch dementsprechend Angebote, um da nochmal, ja, sich vom Status her zu verbessern. Jetzt sieht's ganz anders aus. Seit der Hinrunde degradiert zur Nummer 2 hinter Zetterer. Und auch da gibt's jetzt Abgangsgerüchte. Magst du uns da auch einmal ganz kurz nochmal auf Stand bringen?
Tut mir erstmal super leid für ihn, dass er irgendwie in der Situation ist, in der er gerade ist, weil er auch so ein super, ja, sympathischer und auch loyaler Spieler ist, der ja auch damals eben nicht von Werder weggegangen ist, obwohl er Angebote hatte, weil er eben auch gerne bleiben wollte. Und ja, 221 Spiele für Werder gemacht, 345 Gegentore ist relativ viel, ungefähr 1,5 pro Spiel. Lag aber auch häufig daran, dass eben die Abwehr relativ instabil war und nicht unbedingt, dass Pavlenka schlecht drauf war. In den letzten 1-2 Jahren sind die Leistungen halt schon schlechter geworden. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Zetterer spielt. Und der macht seinen Job ja auch super. Deswegen ist das alles schon okay so, aber tut mir trotzdem leid für ihn. Jetzt läuft sein Vertrag aber aus. Es sieht nicht danach aus, dass er verlängert wird. Das ist, denke ich, ausgeschlossen. Und jetzt hat die Bild berichtet, dass alles danach aussieht, dass er wahrscheinlich nach Saudi-Arabien wechselt. Ist auch nicht unbedingt mein bevorzugter Wechsel für ihn. Übrigens nochmal, genau, da war kein Verein mitgenannt, also es hieß einfach nur, es sieht alles danach aus, es ist kurz vor Abschluss, dass er nach Saudi-Arabien wechselt, aber man weiß nicht, welcher Verein, das ist einfach nicht bekannt. Aber brauchen wir, glaube ich, nicht drumherum reden, dass es da für ihn einfach nur darum geht, nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen und nicht unbedingt die sportliche Herausforderung. Und das finde ich eigentlich halt ein bisschen schade, weil, wie gesagt, er ist eigentlich ein sehr sympathischer Spieler, den ich gerne nochmal irgendwo anders als Stammkeeper gesehen hätte. Ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass er in Europa jetzt nicht bei einem Top-Club, aber bei einem Erstligisten auf jeden Fall nochmal das Potenzial als Stammspieler zu sein, finde ich ein bisschen schade.
Ja, schade schon, aber auch irgendwie nicht abwegig dann nochmal, wenn es das Angebot gibt, das mitzunehmen, wie so ein Alexander Hack zum Beispiel, der von Mainz in die zweite saudische Liga gegangen ist und es aber dann noch so offen und ehrlich kommuniziert und sagt, ich gehe dahin aufgrund des Geldes und dann, ja, es ist okay, aber ich verstehe deine Sicht, gerade natürlich aus Werder-Fan, dass man da sagt, ist schade auf jeden Fall. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich bis hierhin zugehört habt.
Sonst würden sie es jetzt ja nicht mehr hören.
Richtig, sonst würden sie es nicht mehr hören. Ihr könnt gerne natürlich eure Meinung zum BVB-Kadercheck, zum Gerücht Rafa Silva, zum VfB Stuttgart, zu Jamie Leveling und zu Jiří Pavlenka in die Kommentare schreiben. Gerne natürlich auch generell Themenvorschläge, wenn ihr sagt, sprecht mal bitte gerne über den Kader von Werder Bremen oder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Bewertet den Podcast bei Spotify gerne mit 5 Sternen, würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Lennart, vielen Dank wieder für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr viel Spaß gemacht.
Und sage Tschüss und bis nächste Woche. Ciao, ciao.